Wie gehst du mit deinen Schwächen um? Mit Augenblicken, in denen du einfach nicht aus deiner Haut rauskommst. Also mit denen, die du nicht überwunden konntest. Diejenigen, die immer noch da sind, die mit in gewisser Weise zu dir gehören. Über die du dich ärgerst, die aber trotzdem da sind. Wie gehst du mit den Grenzen um, die dir das Leben diktiert? Paulus sagt, dass manchmal nur noch die Hoffnung hilft. Hoffnung nicht darauf, dass du oder ich es irgendwann schaffen, sondern dass Gott es irgendwann schaffen wird und einmal alles gut machen wird. Alles gut mit dieser Welt, alles gut mit deinem Leben. Daran zu glauben, ist nicht immer leicht. Auch für Paulus nicht. Auch er spricht davon, dass manchmal nur noch die Hoffnung hilft. Man hat den Eindruck, er sagt es sich auch selbst. Das ist kurz vor unserem Predigttext. Er schreibt in Römer 8, ab Vers 24, auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Jetzt weiß Paulus natürlich auch, ja, hoffen schön und gut, aber hoffen und harren macht manchen zum Narren. Hoffnung kann manchmal auch nur eine fromm ummäntelte Resignation oder eine unrealistische Vertröstung sein. Warum macht es für Paulus dann trotzdem Sinn zu hoffen? Und darum geht es im Predigttext, in dem wir daran, wie Paulus seine Schwächen und Grenzen erlebt und damit umgeht, einiges für uns selbst abschauen können. Ich lese den Predigttext aus Römer 8, die Verse 26 bis 30. Er schreibt, so nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist, denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind. Denn diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ja, warum hat Paulus Grund zu hoffen? Er fängt damit an, wie er Gott in der Schwachheit seines Lebens erlebt. Führt von dort den Bogen weiter, indem er auswirkt, was das für ihn bedeutet in den Situationen, in denen man an der Ungerechtigkeit und Unvollkommenheit der Welt verzweifeln möchte. Und landet dann bei der Überwindung der Schwäche. Und diese Schritte gehen wir jetzt auch nacheinander in der Predigt. Meine Schwäche, der erste Punkt. Ja, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Und das erlebt Paulus und das macht ihn Hoffnung. Und die meisten werden bei dem Vers 26 die Übersetzung von Martin Luther im Ohr haben. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Ist ja schon irgendwo ein bisschen seltsam. Also Gott, also der Heilige Geist, wird aktiv, um für Gott, den Vater, zu dolmetschen. Das ist natürlich jetzt schon fast die Dreieinigkeit-Theologie, kann ich hier nur ganz kurz machen. Also der Heilige Geist, das ist die Personifizierung der Liebe zwischen Vater und Sohn. Und ja, und das geht ja auch sehr stark auch um Liebe, denn Liebe, die stellt die Verbindung her. Liebe ist Beziehung. Und dass der Heilige Geist gerade hier an dieser Stelle zum Tragen kommt, ist Teil des großen Plans Gottes. Also wir denken vielleicht, also wenn sowieso Gott für Gott übersetzt, warum geht das nicht direkt? Aber wenn wir so denken, verstehen wir nicht, warum wir unter der Schwachheit leiden und warum diese Welt eine so schwache Welt ist. Und wenn wir das mal weiter zurückschauen, dann landen wir hier am Ende der Ursachenkette bei der Sünde. Bei dem Wunsch des Menschen, so sein zu wollen, so wie Gott. Das ist ja das Problem im Garten eben. Zu dem Misstrauen des Menschen Gott gegenüber, dass dieser ihm etwas vorenthalten möchte. Und dass der Mensch es sich darum selbst nehmen muss. Und ich denke, uns ist meistens nicht klar, was dieses Misstrauen oder diese Sünde für uns in der Beziehung zu Gott heißt. Die Sünde ist das, was uns unendlich weit aus der Nähe Gottes wegkatapultiert. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, weil wir das ja gar nicht anders kennen. Sünde gehört für uns mit dazu. Bei uns allen, das ist bei dir so und das ist bei mir so. Wir sind weit weg von Gott. Und Gott kann dann nicht einfach sagen, schwamm drüber. Weil das seinem Wesen widersprechen würde, weil er damit das Böse legitimieren würde. Gott will trotzdem aber mit uns in Beziehung leben. Und da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Aber Gott überwindet die Kluft, die zwischen uns und ihm entstanden ist durch unsere Sünde. Zuerst dadurch, dass Jesus Mensch wird, dadurch, dass er am Kreuz stirbt, dadurch, dass er mit seiner Auferstehung den Tod besiegt. In Christus kommt uns Gott nahe. Er vergibt uns unsere Schuld. Wir können immer wieder neu anfangen. Wir sind in Christus eine neue Kreatur. Und in uns wächst das Reich Gottes wie ein Baum heran, unter dem eines Tages die Vögel des Himmels nisten werden. Aber zugleich stehen wir mit unseren Füßen immer noch hier fest auf dem Boden der Erde. Und wir sind nach wie vor Teil einer schwachen und unvollkommenen sündhaften Welt. Und in diesem Sinn bleiben wir Sünder, die sich dem Thron Gottes nicht nähern können. Und das, was vor 2000 Jahren am Kreuz geschehen ist, muss sich immer im Grunde wieder neu mit Leben füllen. Und das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Gott in uns. Man kann das ein bisschen mit einer Organtransplantation vergleichen. Manche Menschen, wisst ihr, brauchen ein neues Herz, eine neue Niere. Und damit dieses Organ vom Körper nicht abgestoßen wird, müssen diese Menschen dann Medikamente nehmen. Ihr Leben lang. Und darum geht es. Es ist etwas geschehen, was uns Heilung und Leben bringt. Aber es muss immer wieder neu aktualisiert werden. Es muss immer wieder neu auch mit Leben erfüllt werden. Und das macht der Heilige Geist, weil im Heiligen Geist die Nähe Gottes für uns erfahrbar ist. Und diese Erfahrung des Heiligen Geistes, die macht Paulus Hoffnung. Weil er stellt ja auch in sich diese Grenze fest. Er hat ja auch so das, wo er immer wieder scheitert. Paulus ist ein Mensch so wie wir. Aber durch den Heiligen Geist erlebt er, wie die Grenze zwischen ihm und Gott, wie seine Schwachheit überwunden wird. Er erlebt, dass Gott in seinem Leben handelt. Weil gerade dort, wo er nicht mehr weiter weiß, Gott Auswege schafft. Manchmal ist es ja so, wir werden mit irgendwelchen Situationen konfrontiert, wo wir keinen Ausweg sehen, zumindest keinen guten. Situationen, die wir überhaupt gar nicht durchschauen, die sich einfach nur schwer und drückend auf uns legen. Situationen, in denen wir noch nicht mal irgendein Packende haben. Wenn man wenigstens weiß, okay, ich kann mal da versuchen oder ich kann da machen, dann hat man ja irgendetwas, was man machen kann. Aber manchmal sind Sachen, da denkst du, das ist blöd, das ist blöd, das alles, was du machen kannst, es führt irgendwie nicht weiter. Und ja, es sind Situationen, in denen man noch nicht mal weiß, ja, wofür soll ich jetzt beten, dass es gut wird, aber wie soll es gut werden, keine Ahnung. Und irgendwann stellt man dann fest, diese Situation, diese Krise ist überwunden. Irgendwann stellen wir fest, Gott hat es gut gemacht, besser als wir uns hätten vorstellen können. Und das ist das, was damit so gemeint ist. Der Heilige Geist hilft uns mit in unserer Schwachheit. Der Heilige Geist versteht uns, wo wir uns selbst nicht verstehen. Der Heilige Geist bringt Ordnung in unser Chaos, wo wir selbst den Überblick verloren haben. Und der Heilige Geist, der ist auch in der Lage, das, was in uns irgendwie so krude nebeneinander herschwimmt, auch zu ordnen und halt eben zu übersetzen. Es ist schon ganz lange her, da war ich noch wesentlich jünger, da bin ich S-Bahn gefahren in Berlin und schräg gegenüber von mir, da saß eine Mutter mit einem kleinen Kind. Ich habe keine Ahnung, es war vielleicht damals so ein Jahr alt, also wenn man jung ist, kann man ja das Alter nicht so einschätzen. Die Mutter unterhielt sich mit dem Kind. Das konnte ich aber nur aus den Worten der Mutter schließen. Das, was das Kind sagte, blieb für mich unverständlich. Das hörte sich dann für mich ungefähr so an. Das Kind... Und die Mutter dann, der Hund da, vor dem brauchst du keine Angst zu haben. Das Kind, also ich kann das nicht so gut, jetzt bräuchten wir den Jari hier eigentlich, dass er das macht. Die Sonne blendet dich, warte, ich halte meine Hand davor, gleich mach dir erstmal eine Kurve, dann ist es gut. Oh ja, das Kind dort hat wirklich einen schönen Ball. Also ich vermute mal, dass dann wirklich nur eine Mutter in der Lage, das Gebrabbel des Kindes in diesem Alter richtig zu interpretieren. Und so ist der Heilige Geist. Er ist der Weg, den Gott nimmt, in uns mit unserer Unvollkommenheit, mit unserer Schwachheit umzugehen. Nicht indem er sie übersieht, nicht indem er sagt, schwamm drüber, sondern indem er uns beisteht, konkret an unseren Defiziten arbeitet und sie ordnet und uns so einen direkten Draht zum Thron Gottes verschafft. Indem er uns durch den Heiligen Geist schon heute hier ein Stück Himmel hier auf der Erde schenkt. Und darum dürfen wir gelassen sein. Wir müssen uns nicht verkrampfen, uns den Kopf zermartern, ob wir nun dieses oder jenes beten. Der Heilige Geist reinigt und heiligt unsere Gebete und darauf können wir uns verlassen. Und darum dürfen wir beten, wie uns der Schnabel gewachsen ist und wie es unseren instinktivsten Gedanken entspricht. Wir brauchen uns und unsere Gefühle Gott gegenüber nicht zu zensieren. Und nehmen wir mal an, es gibt einen Menschen, ja, also, liebe Gisela, nehmen wir mal an, es gibt einen Menschen, den du am liebsten auf den Mond schießen würdest. Dann darfst du beten, Gott schießt diesen Menschen auf den Mond. So. Und du darfst ungefiltert beten, wir alle dürfen ungefiltert beten und darauf vertrauen, dass wenn es wirklich schlimm ist und wirklich gar nicht geht, alles vom Heiligen Geist nochmal auf über 100 Grad erhitzt und desinfiziert wird. Haben wir ja gelernt in Corona, wie das ist mit der Desinfektion. Gerade dafür ist der Heilige Geist da, um unsere kruden Gedanken in eine Form zu bringen, die dem Umgangston vor dem Thron Gottes angemessen ist. Auch und gerade dort, wo uns die Worte fehlen. Wenn es um Dinge und Situationen geht, wo uns die Worte fehlen, das auszudrücken, was uns bewegt, aber wo wir zwar schon Worte hätten, aber keine Ahnung haben, worum wir überhaupt beten sollen. Also wenn wir zum Beispiel gar nicht so genau wissen, was einem Menschen fehlt oder wenn eine Situation so verfahren ist, dass wir uns gar keine vernünftige Lösung ausmalen können. So hilft uns der Heilige Geist in unserer Schwachheit. Und das macht Hoffnung. Das macht Hoffnung, dass unsere Schwachheit keine endgültige Grenze ist. Und dass der Heilige Geist auf alle Fälle aktiv ist, merken wir daran, dass Gott zwar unsere Gebete erhört, aber oft auch nicht auf eine Weise, so wie wir beten. Und wir merken, es kommt gar nicht so sehr auf die Gebetserhörungen an, sondern darauf, dass wir anfangen zu beten, mit ihm im Gespräch sind. Damit geben wir Gott, damit geben wir dem Heiligen Geist die Chance, uns zu verändern. Und auf diese Weise erleben wir Gott in unserer Schwäche und erleben dann manchmal auch, dass sich unüberwindbare Grenzen plötzlich doch noch verschieben. Ja, die Schwäche der Welt, der zweite Punkt. Ja, Gott reagiert, indem er Menschen sucht, die bereit sind, sich auf ihn einzulassen und ihm die Möglichkeit geben, diese Welt zu verändern. Aber ich muss es euch nicht sagen, wir leben in einer gefallenen Welt zusammen mit anderen Menschen, denen es oft gar nicht so sehr darum geht, uns zu unterstützen, sondern die uns dabei den einen oder anderen Knüppel zwischen die Beine werfen werden. Wir merken als Christen das immer wieder, dass das nur die eine Seite unseres Lebens ist, unsere Entscheidung mit Jesus. Vieles in unserem Leben kommt in Ordnung durch unsere Beschäftigung mit der Bibel, durch praktische Hilfe von anderen Christen, durch den Beistand Gottes. Aber wir erfahren auch Gegenwind durch andere Menschen in unserer Umgebung oder manchmal auch nur durch die Fügung des Lebens, durch die Fügung des Schicksals. Und um das festzustellen, müssen wir nur mal einen kurzen Blick in die Nachrichten werfen, die uns die Medien übermitteln. Und wir wissen auch, es ist nicht immer nur der Mensch, der zerstört oder der die Ursache von Zerstörung ist. Also es gibt Krankheiten, Erdbeben, Tsunamis da. Manchmal können wir auch nur fragen, Gott, warum? Das ging auch schon Paulus so. Paulus stellt kurz zu unserem Predigttext in Römer 8, Vers 22 fest, denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Also er vergleicht das, den Zustand der Welt, mit dem Zustand einer Frau kurz vor der Geburt des Kindes. Und wir merken, auch hier ist von einem Seufzen die Rede. Das ist die Parallele zu dem Seufzen des Heiligen Geistes in Vers 26. Die Frage ist, wie geht Gott mit diesen Seufzen um, wenn ihm die Welt nicht egal ist und wenn er sie nicht sich selbst überlässt? Im Grunde so, wie wir es auch selbst im Leben sehen. Gott greift ein. Aber wir sehen ja in unserem Leben, dass er nicht so eingreift, dass er uns überwältigt. Das ist ja manchmal so bei kleinen Kindern, so lass mich mal machen, ja, und so, und dann machen wir das und die Kinder stehen dabei. Aber das macht Gott nicht so. Er entmündigt uns nicht, er handelt nicht über unsere Köpfe hinweg, indem er die Dinge hin in die Hand nimmt, und so macht er es auch nicht in der Schöpfung. Er nimmt sich zurück. Er wartet auf unser in unserer Unvollkommenheit gesprochenes Gebet. Und vorher wartet er noch auf die Bereitschaft, dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Ebenso greift er nicht einfach in den Lauf der Schöpfung ein. Er lässt den Menschen die Freiheit zum Guten, aber auch zum Schlechten. Ja, eine Freiheit, die so weit führt, dass sein Sohn unschuldig am Kreuz stirbt. Und darum wird auch für uns das Leben als Christ nicht immer einfach sein. Wir haben keine Zusage, dass Gott uns in unserem Leben als Christ in Watte packt. In Vers 28 gibt er uns aber eine andere Zusage. Martin Luther übersetzt es so: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also damit ist der Unterschied zwischen Gut und Böse nicht aufgehoben. Und uns wird im Leben ziemlich viel widerfahren, was böse ist. Auch und gerade dann, wenn wir Christen sind. Aber das Böse, das uns widerfährt, ist nicht mehr bloß böse. Denn denen, die Gott lieben, wird alles dienstbar. Unsere jeweilige Situation, so wie sie gerade ist, so wie sie zustande kam, auch durch Missgunst und Unfähigkeit anderer Menschen in unserer Umgebung und durch weitere Widrigkeiten, aber auch oft genug durch unsere Blödheit, wird er uns als seine Nachfolger zum Besten dienen lassen. Nicht, dass wir davon befreit sind, uns den Zusammenhang dieser Welt zu stellen. Das macht schließlich Leben aus, auch wenn es uns nicht gefällt. Aber ebenso wie Gott unsere armseligen, unvollkommenen Gebete aufnimmt und sie aufbereitet, dass sie vor seinem Thron kommen können, geht er auch mit den Widrigkeiten unseres Lebens um. Also, die Widrigkeiten unseres Lebens, die werden mit in seinen Plan eingebaut. Und er sorgt dafür, dass daraus das Bestmöglichste wird. Das ist eine ganz große Zusage. Wie oft zermartern wir uns den Kopf darüber, was wir tun sollen? An einer ganz bestimmten Stelle des Lebens. Soll ich jetzt das machen oder jenes? Irgendwann fällt dann eine Entscheidung, aber es ist die Frage, ist es die richtige oder war das doch falsch? Hätte ich es doch anders machen sollen oder so? Wir wissen es nicht. Wir dürfen dann aber wissen, dass egal welche Entscheidung wir fällen, Gott uns diese zum Besten dienen lassen wird. Und in dem Wissen, dass der Geist uns in unserer Unvollkommenheit vorher vor dem Thron Gottes auch vertreten hat, dürfen wir vertrauen, dass Gott schon dafür sorgen wird, dass wir nicht zu sehr daneben liegen. Damit kommen wir zum dritten Punkt, das Ende der Schwäche. Also, wir merken, Gott setzt seinen Plan durch. Nicht wie ein Diktator, der keinen Widerspruch duldet und sein Ding durchzieht. Gott ist anders. Jesus kommt auf diese Welt, fügt sich in den Lauf der Dinge ein und bringt so ein neues Muster in die Abläufe dieser Welt hinein. Und so macht er es auch in unserem Leben. Das ist ein Bild. Er nimmt uns ernst. Er überwältigt uns nicht einfach, sondern nimmt das, was wir tun und ihm sagen, auf und fügt es in seinen Plan ein. Ein Plan, den er ganz sicher zu einem guten Ende führen wird. Nach unserem Predigttext heißt es in Römer 8, ab Vers 38, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es wird gut ausgehen. Ja, ist die Frage aber, warum Gott es unserer Meinung nach oft so kompliziert macht, das wissen wir nicht. Aber wie gesagt, sein Plan besteht nicht darin, in diese Welt so von außen reinzudonnern, mit der Hand, mit der Faust hier irgendwo hinzuhauen, auch wenn wir das wünschen würden. Er wirkt in die Welt hinein und wirkt aus ihr heraus. So wie wir es auch aus unserem eigenen Leben kennen, wenn wir unsere Berufung annehmen. Darauf wartet er. Und dass wir die Berufung annehmen und dann unsere Bestimmung auch finden und dann der gerecht werden. Und das drückt er in Vers 29 aus. Da sagt er, es geht darum, uns nämlich an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilhaben zu lassen, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Darum geht es, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilhaben zu lassen. Ja, und das ist so ganz interessant. Also Wesen sagen wir heute nicht mehr. Im Griechischen finden wir da den Ausdruck Eikon. So, und daraus leitet sich dann unser deutsches Wort Ikone ab und auch das englische Wort Icon. So, und ja, das ist auch wieder etwas, damit können wir schon anfangen, denn die Icons, die haben wir schließlich hier alle drauf, die sehen wir immer. Und wenn ihr auf eure Icons schaut, dann könnt ihr daran denken, ja, also wir sollen ein Icon halt für Christus sein. Als seine Nachfolge ist für uns Christus die Ikone, das Icon unseres Lebens, das, was symbolhaft dafür steht. Wir werden so ihm und damit auch dem himmlischen Vater immer ähnlicher, bis wir eines Tages selbst so verherrlicht vor dem Thron stehen würden. Das ist der Plan mit uns, zu dem wir berufen sind und an dem wir teilhaben dürfen. Und dieser Plan ist es wert, dass wir uns darauf einzulassen. Jeden Tag immer wieder neu und ein kleines Stückchen mehr. Gott nimmt das an, unsere Hingabe. Er nimmt uns an, so wie wir sind, mit unseren Stärken, mit unserer Schwäche und bringt uns an sein Ziel und überwindet so unsere Schwäche. Und es wird gut werden, darauf können wir vertrauen und das gibt uns Kraft. Amen.